Podcast vom Reeperbahn Festival und Byte FM.
Hallo alle miteinander, willkommen zu einer neuen Folge Ruhestörung hier im frisch angebrochenen Juni. Und ich weiß nicht, wie ihr es so mit den Worten Schicksal oder Zufall haltet, beziehungsweise in welchem Team ihr seid, aber manchmal passieren einem ja schon so Sachen, bei denen man sich wirklich fragt, ob und wer da im Hintergrund eigentlich die Weichen stellt. Mir ist gerade erst eine solche Situation widerfahren, und zwar mit unserem heutigen Gast, Tristan Brusch. Mit dem habe ich nämlich vor kurzem für diesen Podcast hier wie immer eine Runde via Zoom gequatscht und dann irgendwann Feierabend gemacht. Nur ein paar Stunden später war ich dann auf einem traditionsreichen Rummel, nenne ich es jetzt mal, in Berlin unterwegs, bin da auch Riesenrad gefahren und dann, haltet euch fest, steige ich in eine Richtung nach der Fahrt aus der Gondel aus und nach mir steigt doch tatsächlich Tristan Brusch genau in meine Gondel ein. Ich war so irritiert, dass ich nicht mal was gesagt habe, weil ich nicht glauben konnte, dass wir uns wirklich so kurz nach unserem Gespräch mitten in der Hauptstadt auf einem wuseligen Rummel unabgesprochen so über den Weg laufen könnten. Und das wohl bemerkt, obwohl wir über die Unwahrscheinlichkeit einer solchen Begegnung gegen Ende unserer Unterhaltung noch geredet hatten. Ist doch kurios, oder? Und wenn ich euch jetzt noch die Anekdote der bei mir auf dem Balkon nistenden Taube und dem Bogen zu Tristan erzähle, dann hört man die Vorbestimmung vielleicht doch lauthals unken. Aber gut, dazu später vielleicht mehr. Egal, ob das nun ein blanker Zufall war oder ein, was auch immer uns sagen wollendes Zeichen, Fakt ist, dass er heute hier Thema ist und ich euch den guten Mal vorstellen werde. Und das mache ich jetzt auch. Ich bin Leonie Möhring und das hier ist Tristan Brusch. Schön, dass ihr zuhört.
Die Welt ist voller Menschen, die sich ineinander manchen, die sich gegenseitig lynchen, die sich alle das Gleiche wünschen, weil sie irgendwas vermissen. Nur was, das weiß keiner genau. Finden sie die Welt so beschissen, doch im Chibo ist bald Schlussverkauf. Jeden Morgen geht die Sonne im Osten auf, jeden Abend im Westen wieder unter. Zwei Wunder am Tag sind noch lang nicht genug, muss noch schöner, öfter und bunter.
Aus Zwei Wunder am Tag zu finden auf der im vergangenen Jahr erschienenen Platte Am Rest. Und wenngleich diese in der einschlägigen Musikpresse und im Feuilleton hochgelobt wurde, ist sie bei weitem nicht sein Erstlingswerk. Der in Gelsenkirchen geborene, in Tübingen aufgewachsene und seit Jahren aber in Berlin lebende Musiker veröffentlichte bereits 2008 sein Debütalbum My Ivory Mind und blieb seither stetig dran an der Musik. Kein Wunder bei dem Haushalt, in dem er aufwächst. Bereits mit 3 Jahren wird er an die Geige herangeführt. Das habe ich zumindest gelesen. Schien mir auf den ersten Blick ja etwas arg früh.
Nee, das stimmt tatsächlich, weil mein Vater ist Geiger oder war Geiger. Und meine Mutter war Pianistin. Und beide klassische Musiker. Und in der klassischen Musik ist so, wenn man ein klassisches Instrument spielt, muss man einfach täglich viele Stunden üben, um da nicht aus der Übung zu kommen, einfach weil es technisch ganz, ganz schwer ist teilweise, diese Stücke zu spielen. Und deshalb war das normal für mich als ganz kleines Kind schon, dass halt ein ganz großer Teil vom Tag einfach Musik einfach zu Hause war. Ich habe da immer zugehört und deshalb war das auch nichts Unnatürliches für mich. Im ganzen Gegenteil, ich habe dann irgendwann angefangen mit Kochlöffeln so meinen Vater nachzumachen. Ich habe mir 2 Kochlöffel genommen und habe so getan, als ob ich das, ob das eine, der eine Löffel ist die Geige, der andere ist der Bogen. Und dann habe ich so getan, als ob ich Geige spiele. Und dann haben die gesagt, ja okay, dann können wir eben auch so eine kleine Mini-Geige mal kaufen. Und dann habe ich tatsächlich natürlich sehr, sehr spielerisch mit 3 Jahren dann so irgendwie angefangen, so ein ganz bisschen Unterricht von meinem Vater zu bekommen. Aber ziemlich schnell ging das dann schon in eine Richtung, dass wir das jeden Tag gemacht haben und jeden Tag auch irgendwie erst, glaube ich, nur 20 Minuten, dann irgendwann bald eine halbe Stunde und irgendwann auch eine Stunde täglich oder so. Also wir haben das schon ziemlich in mich investiert.
Das klingt auf jeden Fall danach und mündet schließlich darin, dass Tristan nicht nur seine Fähigkeiten an dem Instrument kontinuierlich verbessert, sondern irgendwann auch Konzerte gibt. Und das jetzt nicht allein oder bei Vorspielen in der Musikschule, sondern gemeinsam mit seinem Vater.
Ja, also oft tatsächlich. Und auch, also das erste Album, das ich in Deutschland veröffentlicht habe, das hieß My Ivory Mind, da habe ich noch auf Englisch gesungen. Da hat er auch ganz viel Geigen drauf gespielt. Und dann haben wir, mein Vater hat so eine, jetzt eigentlich so eine Karriere in Dänemark als Geiger gemacht. Und da ist er irgendwie jahrzehntelang unterwegs gewesen so, und da hat er mich dann quasi mal so mitgenommen einfach und hat gesagt, wir machen jetzt mal ein Programm, das irgendwie, wo wir uns in der Mitte treffen oder so, und da haben wir so ein paar klassische Stücke gespielt und ein paar Stücke von mir und so ein paar dänische alte Lieder und so haben wir das dann so arrangiert, dass das für uns beide funktioniert. Und das hat natürlich, wie man sich vorstellen kann, weil man als erwachsener Mensch verbringt man ja in den seltensten Fällen noch so viel Zeit mit den Eltern. Und dann habe ich tatsächlich eine Tournee, nicht nur eine, mit meinem Vater gespielt und war dann quasi 24 Stunden am Tag, ein, zwei Wochen mehrmals auf engstem Raum mit meinem Vater. Da hat man sich nochmal richtig, richtig gut kennengelernt.
Das glaube ich sofort und finde ich auch schon bemerkenswert. Ich meine, das Verhältnis zu den eigenen Eltern ist ja immer ein sehr spezielles. Erstmal klingt das natürlich toll, also dass Vater und Sohn eine gemeinsame Leidenschaft miteinander teilen, so viel Zeit miteinander verbringen und dabei sich so musisch mit Sicherheit auch durch den gegenseitigen Input weiterentwickeln. Aber war das mitunter nicht manchmal auch vielleicht ein bisschen schwer? Gerade wenn die Rollen sich bei einer solchen intensiven Beziehung nicht ein wenig aufweichen und eine gewisse, ja, nennen wir es mal, ebenbürtige Atmosphäre herrscht, kann das doch sicherlich auch mal belastend sein.
Also ja, also das, mein Vater war schon auch immer so ein, natürlich, weil ich mich im weitesten Sinne auf das gleiche Feld begeben habe, natürlich dann auch so der Übervater für mich und habe immer war immer sehr ängstlich, sein Urteil irgendwie zu hören. Und also vor allem natürlich, als ich jung war, aber auch noch, als ich jüngerer Erwachsener war. Und das, ich kriege das erst seit wenigen Jahren so ein bisschen los, dass ich so mich wirklich mündig fühle, was das angeht. Und dabei muss ich sagen, dadurch, dass er klassische Musik macht, hat er natürlich so, weil das so einfach objektiv, technisch die anspruchsvollere Musik ist, künstlerisch vielleicht auch, jedenfalls so im Gros vielleicht, hat er, und er ist auch noch älter als mein Vater, und dann hatte er immer die Deutungshoheit, und das war ganz, ganz schwer für mich, ganz lange Zeit. Und dabei muss ich sagen, er ist auch gleichzeitig jemand, der keine Angst hat vor harten Urteilen und hat da auch nie vom Berg gehalten mit seinen Meinungen. Gleichzeitig hat er immer aber mich krass unterstützt. Und das war auf jeden Fall eine gute Reibefläche so für mich, um mich so abzuarbeiten.
Naja, Reibeflächen sind ja in den meisten Fällen für kreative Prozesse schon gut und dienlich. Sonst fällt es ja mitunter schwer, einen Funken überhaupt zu erzeugen. Der springt, könnte man sagen, 2012 dann auch auf einen gewissen Markus Winter über, der einigen von euch vielleicht besser als Mackis oder durch das Rap-Quartett Die Orsons bekannt sein könnte. Der samplet nämlich für den Orsons-Song jetzt die Akustikgitarrenspur von Tristans Song Little Funny Man. Und so entsteht eine lange andauernde Zusammenarbeit.
Yeah. Wir sitzen in Schlafsäcken auf Autodächern, schauen in die Sterne, leeren unseren Kopf internen Papier.
Ob diese Kollaboration nun schließlich der Anstoß für Tristan war, von der englischen zur deutschen Sprache auch in seiner eigenen Musik zu wechseln, kann vielleicht vermutet werden, aber auf jeden Fall erscheint 2015 die erste EP mit deutschen Texten und 2018 dann das Album Das Paradies, auf dem sich zum Beispiel auch dieser Song hier befindet.
Letzte Nacht hab ich geträumt, dass ich nicht mehr leben mag. Es gab nicht mal einen Grund, dass mir am Leben nichts mehr lag. Also spritzte ich ein Gift, dass die Pumpe kaputt geht. Diese kleine starke Pumpe, um die sich immer alles dreht.
Hier kommt euer bester Freund. Ein Vibe aus Kirmes, Memento Mori und Extravaganz. Geschrieben wurde er laut eigener Aussage nach einer gruselvollen, albtraumhaften Nacht in einer familieneigenen, umgebauten Kirche in Dänemark. Klingt etwas schräg. Ich habe ihn mal gefragt, was es mit diesem etwas obskuren Domizil denn auf sich hat.
Also es gibt gab vielmehr in Dänemark, vor allem Ende des 19. Jahrhunderts, kam so ein ganz konservativer Zweig der Kirche auf. Die nannte sich die Innere Mission. Und das sind quasi so die Gläubigsten der Gläubigen haben sich dann da nochmal in jedes Dorf eine zweite Kirche gebaut, in der tatsächlich jeden Tag Gottesdienste stattfanden. Und es war in diesen Häusern verboten, zu musizieren, zu tanzen, zu lachen. Also alles, was so weltliche Vergnügen sind. Von Alkohol und sowas brauchen wir gar nicht zu sprechen. Aber alles, was so was so irgendwie nach Spaß riecht, war auf jeden Fall nicht gerne gesehen. Und deshalb gibt es zwar in sehr, sehr, sehr vielen Dörfern in Dänemark eine zweite Kirche, es nennt sich Missionshaus, aber die Dänen haben da kein gutes Bild von. Also vor allem, als meine Eltern das gekauft haben in den 90er Jahren, war das noch nicht so lange her, dass die Innere Mission eine große Gemeinde hatten. Und es hatte irgendwie hatte so ein Stigma. Und deshalb haben meine Eltern das ganz günstig kaufen können. Das muss man sich so vorstellen, wie eine Kirche ohne Kirchturm. Also ein sehr großes Haus mit hohen Decken, Riesenfenstern, aber sehr schlicht, weil protestantisch. In diesem Haus, das ist auf so einer Insel in Norddänemark, und da haben wir kein Internet, kein Fernseher, kein Telefon, kein Radio, gar nichts, sondern nur dieses alte Haus, da steht ein Klavier drin und innen ist alles aus Holz und ganz alt alles. Und es ist wirklich, das Wetter ist ganz, ganz beschissen. Es gibt nur so 2 Wochen erträgliches Wetter im Jahr, deshalb, es regnet so oft, dass man kann nicht viel anderes machen, als vorm Kamin sitzen und irgendwelche Songs schreiben. Aber wir machen Segelboot, dann kann man auch rumsegeln, das ist auch schön.
Okay, das mit dem Segelboot klingt natürlich nett, aber ganz ehrlich, konnte jetzt den Rest auch nicht mehr rausreißen. Gut, dass Tristan kein Reisebüro führt, denn ich weiß es nicht, wie es euch geht, aber ich fand jetzt die Beschreibung nicht sonderlich einladend.
Doch, es ist so, man muss es sich so ein bisschen wie Bullerbü vorstellen oder so. Es ist halt so richtig remote, richtig abgekapselt von dem, was man als die eigene normale Welt empfindet. Aber wenn man da hinkommt, ist der Erholungsfaktor wirklich krass hoch. Also erstmal wird man ganz unruhig, wenn man da hinkommt, weil man denkt die ganze Zeit, es müsste doch jetzt irgendwas passieren, aber es passiert nichts. Und wenn man dann da durchkommt, durch das erste Teil, dann fängt man an, sich so richtig zu entspannen. Und ich mag das schon gerne da.
Na gut. Alles, was einen in die Online-Abstinenz bringt, ist ja auf jeden Fall begrüßenswert, auch wenn ich den Gruselfaktor vielleicht nicht unbedingt bräuchte. Aber offensichtlich hat er hinsichtlich Tristans Kreativität auch nicht geschadet. Gibt es denn bei ihm so vielleicht konkrete Orte, von denen er sagen würde, dass er dort am besten Musik machen kann? Oder ist ihm das eigentlich völlig gleich?
Also ich glaube, ich brauche keinen speziellen Ort. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich im Sommer keine Lieder schreibe. Das ist irgendwie ein anderer Vibe. Ich schreibe nur, wenn es kalt draußen ist. Ich schreibe nicht draußen. Ich brauche ein Dach über dem Kopf. Und ich muss mich so ein bisschen eingefügelt fühlen, nicht zu viel Ablenkung. Und das bedeutet auch, dass meine Umgebung sauber und ordentlich sein muss. Also wenn das irgendwie ungefähr der gegeben ist, und damit meine ich nicht penibel, sauber und ordentlich, sondern halt so, dass ich nicht das unmittelbare Gefühl habe, jetzt müsste ich eigentlich was anderes machen, wie zum Beispiel hier mal ganz kurz den Müll runterbringen oder so, dann lenkt mich das schon ab. So wenig Ablenkung wie möglich ist gut für mich. Gleichzeitig sehr, sehr gerne mag ich Sofas. Ich sitze eigentlich die ganze Zeit nur auf dem Sofa oder in der Küche. Also am Schreibtisch schreibe ich auch nicht. Ich mache das ja jetzt schon einige Jahre, Lieder schreiben, und das habe ich so ganz langsam rausgefunden, wie das für mich am besten funktioniert.
Das mit dem Sofa kann ich auf jeden Fall bestätigen, denn genau von dort aus haben wir uns auch unterhalten, von Bildschirm zu Bildschirm. Und auch was die anderen Komponenten betrifft, passt das irgendwie sehr gut zu Tristans veristischen, eigenwilligen und unpolierten Liedern. Die Zart- und Grobheit, das Funkeln und den Dreck, die Resignation und die Hoffnung stets zu verbinden scheinen. Aber wie kam es dazu? Wodurch löste sich Tristan denn überhaupt damals aus der rein klassischen Schiene, die seine Eltern ihm vorgaben, um eben seine eigene musikalische Stimme zu finden?
Ich bin sehr früh in so eine Art Vorpubertät gekommen. Ich glaube, so mit 9 oder so, 9, 10 war ich dann irgendwann, habe ich so angefangen, mich für andere Dinge zu interessieren, bla bla bla. Und vor allem konnte ich diesen Druck nicht mehr so aushalten, den ich da gefühlt habe, mit dem Geigelernen mit meinem Vater. Weil es ist ja schon, ja, es ist quasi in seinem Fahrwasser da quasi hinterherzufahren. Und dann wie dieser wahnsinnige Perfektionsanspruch bei der klassischen Musik und bei der klassischen Geige, das war mir irgendwie zu viel. Und tatsächlich, glaube ich, bin ich auch meinem Vater zu ähnlich als Person, als dass dann, ich musste irgendwie mich da freistrampeln. Dann habe ich aufgehört, Geige zu spielen mit 9 oder 10 oder so und habe angefangen zu rappen. Aber so ganz, ganz halt, keine Ahnung, das war wirklich sehr, sehr kurz, diese Phase so. Aber ich habe angefangen, halt Eminem zu hören und Afrop, Rolle mit Hip-Hop, war ganz wichtig für mich. Und ja, das war dann so irgendwie wie so der Befreiungsschlag. Habe dann aber gemerkt, okay, so krass spannend finde ich Hip-Hop jetzt irgendwie auch nicht. Da habe ich ein paar Jahre gar keine Musik gemacht. Und dann so ungefähr mit 14, 15 angefangen, mir selber Gitarre beizubringen und angefangen, Lieder zu schreiben.
Und auch wenn Rap jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt naheliegend ist, so passt das erzählende Moment und das Gewicht, das den Texten beigemessen wird, ja auf jeden Fall schon mal zu Tristan.
Ja, und auch das Erzählerische, dass man so lange Geschichten erzählt, das macht ja Eminem auch total viel. Und das hat mich einfach irgendwie gecatcht damals schon, obwohl ich sagen muss, dass ich mit 10 habe ich auf gar keinen Fall diese Texte verstanden von Eminem. Ich habe nur irgendwie gecheckt, okay, der erzählt irgendwas und ich finde das irgendwie geil. Und das hat irgendwie die Wahnsinnsstimmung, gerade wenn man dieses Lied Stan sich irgendwie überlegt oder Bonnie und Clyde oder so. Ich habe dann das dann so quasi dann hinterher nachgelesen und dann habe ich natürlich nur einen Bruchteil davon verstanden und hab da aber so ziemlich reingedickt und war da total fasziniert von und bin es eigentlich auch immer noch.
Ja, hatte ich auch mal. Vermutlich sogar zur gleichen Zeit, so eine kurze Phase. Und was war dann aber der erste Song, den Tristan an der Klampfe schrieb? Weiß er das noch?
Ja, erinnere ich mich. Man muss dazu sagen, meine Mutter war eine Zeit lang spirituell sehr auf der Suche, sage ich mal, und hat alle möglichen interessanten Leute zu uns nach Hause mit angeschleppt. Und das, ja, keine Ahnung, irgendwelche Sai Baba, Jünger, irgendwelche Osho-Leute, irgendwelche Leute, die in Tipis wohnen, sich von Fallobst ernähren, halt von ganz, die ganz extremen Leute bis zu nur leicht esoterisch Interessierte, alle möglichen Leute waren bei uns. Und als Kind hat man ja schon einen ziemlich untrüglichen Bullshit-Detektor und den hatte ich da auch noch und das Lied, das erste, das entstanden ist, hieß Ja, du bist erleuchtet und das war irgendwie so ein Diss-Track eigentlich. Ja.
Den hätte ich ja tatsächlich sehr gern mal gehört. Schade, dass es davon keine Aufnahme gibt.
Nee, ich habe es nie aufgenommen, weil damals konnte man ja nicht so ohne weiteres aufnehmen. Man hätte ein Diktiergerät gebraucht. Das hätte vielleicht auch irgendwie hätte ich auftreiben können, aber da war ich nicht geistesgegenwärtig genug in dem Augenblick. Das habe ich mich auch mehr fürs Kiffen interessiert als für andere.
Na gut, Ja, du bist erleuchtet gibt es jetzt nicht. Dafür ja aber genügend andere Stücke, die man sich anhören kann.
Eine Taube am Bahnhofsplatz findet ein Stück Dönerbrot. Ein Mäuschen im U-Bahn-Schacht macht einen Mausekot. Eine Ratte unten am Kanal beißt eine andere tot. Und allen dreien schwillt die Brust, sie werden vor Stolz ein bisschen rot. Warum kann ich nicht fühlen, was alle anderen fühlen? Warum stimme ich nicht ein, wenn ihr anfangt zu heulen?
Der Abschaum heißt dieser Song und der ist auch gern besungenes Sujet bei Tristan Brusch. So auch immer wieder die Taube, die vermeintliche Ratte der Lüfte. Dabei übertragen Tauben weder mehr oder weniger Krankheiten als jedes andere vermeintlich süßere Tier, noch sind sie genauso resistent gegenüber allem wie Ratten. Eigentlich hinkt dieser Vergleich, also, aber gut, bei uns Menschen muss ja immer irgendwas nach unten getreten werden. Und da wir jetzt aber bei der Taube angelangt sind, erzähle ich euch doch noch fix die zweite schicksalhafte Anekdote, die mit Tristan Brusch und mir zu tun hat. Denn es waren tatsächlich die Tauben, mehr oder weniger, die mich daran erinnert haben, mich bei Tristan zu melden. Denn in einem Blumenkasten meines Balkons haben sich vor ein paar Wochen zwei dieser gräulichen Vögel ein Nest zurechtgebaut und sogar Eier gelegt bzw. bebrütet. Bis die Nebelkrähe kam, die der Nachbar immer mit Erdnüssen lockt zumindest. Aber gut, diese Tragödie erspare ich euch jetzt mal. Auf jeden Fall ist dadurch gewissermaßen diese Folge Ruhestörung überhaupt erst zustande gekommen. So. Um ein Leben als Musikerin zustande zu bringen, kann ich mir vorstellen, braucht man ja nicht nur Talent, Willen, Kraft und Mut, sondern sicherlich auch immer wieder halbwegs gewinnbringende Nebenjobs. Denn Mensch lebt nicht nur vom Ton allein. Leider, beziehungsweise selten. Wie sah es da bei Tristan in der Vergangenheit aus?
Also ich habe tatsächlich nicht so viele Nebenjobs gemacht. Tatsächlich fällt mir nur ein einziger ein, was man als richtigen Nebenjob bezeichnen könnte. Das war bei Bubble, dieser Sprach-App, was damals noch keine App war, sondern nur eine Anwendung für den Browser. Da war ich im technischen Support für 3 Monate und ich habe einen okayen Stundenlohn bekommen und konnte von zu Hause aus arbeiten, im Internet halt quasi so. Und da war, also es ging immer darum, irgendwas funktioniert nicht für die Leute, also die machen da ihre Sprachkurse, irgendwas funktioniert nicht und dann schreiben sie an den technischen Support, ich habe hier 404 Fehler und dann hatte ich meine Templates, da musste ich immer antworten quasi, wenn du 404 ist, dann mach das und das oder so. Und also die wollten natürlich, die von Bubble wollten natürlich, dass da war ein wahnsinniger Druck irgendwie hinter, dass man möglichst viele E-Mails beantwortet in der kurzen Zeit. Und nach 3 Monaten stellte sich heraus, dass ich der teuerste Mitarbeiter vom damals noch jungen Unternehmen Bubble war, weil ich einfach so lahm war, diese E-Mails zu beantworten. Ich fand das total belastend. Also ich habe da so viel Hass abbekommen, also nicht ich persönlich, aber so die Leute lassen wirklich ab, wo sie können. Und das habe ich da eigentlich zum ersten Mal so richtig geschnallt, dass anscheinend viele Leute sehr viel Unmut in sich tragen und meinen, das an irgendwelchen schwächeren Mitgliedern oder so auslassen zu müssen. Und das war schon belastend, wenn man jeden Tag irgendwie, keine Ahnung, 80 E-Mails liest, die so einfach so, die auch persönlich beleidigend werden, dann, weil man halt irgendwie nicht, weil irgendwas nicht funktioniert oder weil man selber zu blöd ist oder keine Ahnung was. Hat mich jedenfalls auch nicht blöder gemacht, aber das waren nur 3 Monate, in denen ich das gemacht habe. Und ansonsten habe ich natürlich, war ich für lange Zeiten sehr, sehr arm. Also hatte immer ganz, ganz wenig Geld. Bin aber auch 2008 nach Berlin gezogen. Da war es schon auch noch ein bisschen eine andere Stadt. Man brauchte deutlich weniger Geld. So, die Mieten waren so günstig. Ich habe in der ersten Wohnung, die ich hatte, nur Nebenkosten gezahlt, keine Hauptmiete. Sondern die waren einfach froh, die Hausverwaltung war froh, dass irgendjemand in diesem Drecksloch wohnen wollte. Und ich war derjenige. Und habe dann nur warm Wasser bezahlt, aber warm Wasser gab es eigentlich auch nicht. Also es war sehr, sehr spartanisch, lange Zeiten in meinem Leben. Und Hartz IV habe ich auch mitgenommen, kenne ich auch. Ich habe das alles mitgemacht. Hat mich auch nicht blöder gemacht.
Eine nicht zu unterschätzende Konklusion. Aber ja, was willst du machen? Als MusikerIn bestellt man dieses finanzielle Los nun mal gerade am Anfang zur Berufung und Beruf mit dazu. Als ich mich bei meinen Vorbereitungen bei einschlägigen Streamingdiensten mal quer durch Tristans Oeuvre gehört habe, fiel mir auf, dass da gar nichts aus seiner englischsprachigen Zeit, also vor 2015 sozusagen, zu finden ist. Warum eigentlich?
Ich wollte irgendwann so einen Strich ziehen, habe dann bei den alten Labels, wo ich die englischen Sachen veröffentlicht habe, darum gebeten, dass sie runtergenommen werden von den Plattformen. Und zum einen, ich habe das ziemlich, wann habe ich das gemacht? 2008 oder so, oder 2010, gab es da schon Spotify, kann gut sein. Jedenfalls, ich hab irgendwie darum gebeten, dass man das nicht hören kann. Und dann haben wir es auch den Wunsch befolgt. Ja, ich müsste ein bisschen später muss es gewesen sein. Vielleicht erst 2012 oder so. Zum einen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich möchte als Tristan Brusch für was anderes stehen, so, nämlich für deutsche Texte, auch damit das nicht so, keine Ahnung, das kam mir alles zu konfus vor, also jetzt gar nicht mal so, als, dass man als Produkt irgendwie ein klares Profil irgendwie oder so braucht, sondern weil ich künstlerisch auch mich noch nicht so reif gefühlt hatte. Die englischen Sachen waren so auch so ein, ja, keine Ahnung, Frühwerk, einfach so halt so, ich habe mich da ausprobiert und da waren auch schon bestimmt auch Ideen dabei, die ich jetzt immer noch süß finde und auch gut und vielleicht auch Ideen, die, wo ich jetzt immer noch keine besseren Ideen habe, als ich die damals hatte. Aber trotzdem war es in der Gesamtheit hat es nicht die gleiche künstlerische Kohärenz oder so. Einfach, war klein. Ich war klein, habe Musik gemacht. Das wollte ich nicht für immer im Internet haben. Aber es gibt ja alles noch. Und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht kann man das nochmal gesondert irgendwann, wenn ich 70 bin, nochmal sagen, hier, das habe ich dann gemacht, für alle, die sich dafür interessieren.
Vielleicht ja auch ein kluger Schachzug, die Early Tapes zurückzuhalten. Nee, aber ich kann mir das schon vorstellen, beziehungsweise das verstehen, also dass man sich mit älteren Sachen vielleicht nicht mehr in der Form identifizieren kann, als dass man sie unter seinem aktuellen Schaffen noch subsumieren möchte. Und da Tristan eben nicht lange zauderte und schnell nach draußen ging mit allem, was er schuf, ist dieser Schritt auf jeden Fall nachvollziehbar.
Also es gibt ja Leute, die sehr, sehr lange warten oder sehr lange an sich arbeiten, um dann irgendwann sowas zu veröffentlichen. Weil sie perfektionistisch sind oder vielleicht ein besseres, keine Ahnung, kann da verschiedene Gründe haben. Entweder sind sie sehr unsicher oder sie haben einfach, können sich selbst besser beurteilen oder haben ein gutes Gespür dafür, wann was wirklich fertig ist oder nicht. Und ich hatte das auf jeden Fall nicht, sondern ich habe das einfach gemacht und rausgehauen. Und ich bereue das auch nicht. Das waren auch tolle und wichtige Erfahrungen für mich. Ich habe so direkt das erste Album, dieses, wovon ich vorhin gesprochen habe, My Ivory Mind, es kam 2008 raus, und zwar irgendwie um die Tage meines schriftlichen Abiturs oder so. Und dann hatte ich auch eine ganz kleine Booking-Agentur gefunden, die es auch immer noch gibt, die inzwischen gar nicht mehr so klein ist. Aber damals es war einfach ein Kumpel, der hat dann überall angerufen und gesagt, hey, hier ist Dennis von Burning Eagle Booking. Hier, ich habe hier den Tristan, kann er nicht bei euch spielen? Und ich habe dann unmittelbar nach dem Abitur, habe ich da auch so eine Art kleine Tour gespielt. Und das war alles mini, mini, mini klein. Aber es hat einfach krass Bock gemacht und es hat mich auf jeden Fall nicht blöder gemacht.
Und mal ungeachtet der alten Sachen, ist Tristan denn jemand, der seine Musik eigentlich selbst gern hört? Denn das ist ja schon so eine Art geflügeltes Wort geworden, ne? Also, dass manche MusikerInnen sagen, sie wollen Musik machen, die sie auch selber gern hören würden. Aber tun sie es auch?
Ich höre es, während es im Entstehen ist, bis zum völligen Erbrechen. Wenn ich ein neues Lied geschrieben habe und ich habe eine Demo davon aufgenommen bei mir zu Hause oder im Studio, kann es gut sein, dass ich das in den nächsten 2 Wochen um die 80 Mal höre oder so. Einfach weil ich, erstens, weil es mir gefällt, zweitens, weil ich stolz bin, drittens, weil ich auch noch hören möchte, ob das quasi den Test der Zeit besteht. Also mit Test der Zeit meine ich natürlich jetzt, also ob es mir morgen noch gefällt oder in einer Woche noch oder so, was man dann noch besser machen könnte. Und es inspiriert mich, in diese Welt einzutauchen und zu gucken, was könnte noch sonst noch passieren auf so einem Album oder so. Und wenn es dann aber veröffentlicht ist, mache ich es mir nicht selber an. Nie. Also wirklich nie. Außer wenn irgendjemand, der kein Taktgefühl hat, sagt, können wir jetzt mal zusammen deine Musik hören, dann zeige ich ihm das auch, dann habe ich auch nichts. Also es stört mich jetzt auch nicht sonderlich.
Wir stehen wie Touristen vor dem Haus mit Rissen. Ich versuche dich zu küssen, du drehst dich weg, ist mir recht. Du meinst, dir ist kalt, lass nochmal zu unserem Alten Döner, wo wir früher so oft waren, uns aufwärmen. Wenn die Liebe uns verlässt, halten wir uns fest, halten wir uns fest am Rest.
Eines der wohl eindringlichsten Stücke und auch namensgebend für das im letzten Jahr veröffentlichte Album Am Rest. Diese Platte hat nur noch wenig mit ihrer Vorgängerin Das Paradies zu tun. Sie ist unmittelbarer, näher, akzentuierter, schärfer geworden. Viele schreiben auch gerne leiser. Was ist passiert, dass der Vibe dieser Platte in eine solche Richtung ging?
Naja, ich würde es vielleicht so zusammenfassen. Erstens möchte ich dir widersprechen, da sind ja auch laute Passagen drauf. Zweitens, ja, es gibt viele leise Passagen, einfach weil ich erstens diese Art von Musik liebe und auch das auch so Musik ist, die ich selber gerne höre. Und dann auch, weil bei dem Album davor, Das Paradies, da habe ich quasi, das ist immer noch ein Album, das ich gerne mag, aber es wollte vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Ich wollte sehr viel auf einmal damit. So, es wollte erzählerische Texte haben, aber es sollte auch tanzbar sein und es sollte auch Pop sein, aber es sollte auch einem Underground vielleicht irgendwie entsprechen. Und das ist, ich glaube, das war einfach zu viel und mein Fokus ist einfach auf den Texten und den Melodien und nicht so sehr auf einem Groove oder einem, irgendwie, dass es so, dass man sofort in so einem, dass es einem sofort ein lässig cooles Gefühl gibt oder so, diese Musik zu hören oder dass man sofort in eine Partystimmung kommt oder dass man, ja, das ist einfach wenig Groove-basierte Musik und das liegt einfach daran, dass ich wollte einfach den Texten mehr Raum geben, weil sich sonst alles gegenseitig im Weg steht. Also man hat irgendwie keinen Bock, zu einer tragischen Geschichte zu tanzen und man hat auch keinen Bock, wenn man sich eine Geschichte mit einem gewissen Tiefgang anhört, hat man auch keinen Bock, irgendwie, dass dabei noch was irgendwie sowas ist. Also ganz vereinfacht ausgedrückt. Außerdem ist das Album weitgehend live aufgenommen worden und da muss man einfach dann reduzieren an Arrangement. So, wenn man, keine Ahnung, wenn man jetzt nicht zufällig Adele ist oder so und nicht irgendwie 30, 40 StudiomusikerInnen bezahlen kann oder möchte, dann wird das automatisch einfach weniger, was da passiert. Und dann wirkt es vielleicht auch kleiner, leiser, intimer. Und ich wollte es aber so live machen, damit es so eine gewisse, ja, damit es, ja, damit diese Intimität und die Nahbarkeit, die in den Texten schon irgendwie da ist, vermittelt wird durch vielleicht auch Fehler oder unglatte Stellen, die einfach dadurch entstehen, indem man es eben nicht irgendwie 700 Mal den gleichen Take irgendwie aufnimmt und dann so zurechtdrückt, dass es irgendwie passt, sondern dass man eher so eine Stimmung einfällt, fängt, da sind jetzt ein paar Leute im Raum, die spielen das Lied, fertig. So. Das ist irgendwie so eine eher altmodische Art, es aufzunehmen, könnte man sagen, aber ich finde, es ist eigentlich zeitlos, weil Leute gehen ja auch immer noch gerne zu Live-Konzerten oder gucken sich irgendwelche Live-Versionen auf YouTube an oder so. Ich glaube, das ist einfach, was Leute gerne hören, irgendwie, dass irgendwie Musik einfach wirklich gespielt wird und jemand singt irgendwie über das, was dazu. Und alle, also nicht alle, aber sehr, sehr viel Musik, die ich richtig gerne höre und wo ich immer wieder hin zurückkomme, ist einfach Musik auch, die live eingespielt ist.
So zum Beispiel auch die eines Künstlers, der wohl zu meinen allerliebsten gehört, nämlich Tom Waits. Und damit stehe ich, wie wir festgestellt haben, nicht alleine da.
Also, wenn ich mich festlegen müsste, wäre Tom Waits vielleicht auch wirklich mein Lieblingskünstler. Gott sei Dank muss ich mich nicht festlegen. Und trotzdem hatte ich auch, also es gab wirklich Jahre, in denen ich fast nur Tom Waits gehört habe. Und dann gab es aber auch Jahre, wo ich einfach keine einzige Minute Tom Waits ausgehalten habe, weil es mir einfach so nahe ging. Weil ich das einfach, manchmal fand ich es einfach auch so bescheuert, irgendwie, dass er jetzt nicht einfach mal normal wieder was singen kann. Irgendwie, das ist irgendwie so ein komischer, schmaler Grat zwischen, das gleiche Lied finde ich manchmal ganz toll, manchmal ganz prätentiös oder nicht das Lied, sondern halt sein Vortrag und ja, keine Ahnung, aber das Writing ist auf jeden Fall über jeden Zweifel erhaben und der Typ ist ja, keine Ahnung, geht er auf die 80 zu oder so, kann natürlich machen, was er will, ist ja eh klar.
Auf jeden Fall. Aber ja, bei aller Liebe, ich weiß schon, was Tristan meint. Songs wie diesen hier zum Beispiel kann man sich wirklich nicht unbedingt zu jeder Tageszeit reinziehen. Und davon hat Tom Waits schon einige.
Komm nicht zu spät. Sei pünktlich. Komm nicht zu spät.
Trotzdem genial. Sollte man nur keinen zart beseiteten Kindern vorspielen. Kleiner Tipp am Rande. Habe ich jedenfalls keine guten Erfahrungen mitgemacht. Jedenfalls war es also Tom Waits, der Tristan gewissermaßen auch zu seiner Aufnahmetechnik für das letzte Album inspiriert hat.
Ja, es gibt dieses Album, also der nimmt auch oder hat lange Zeit alles selber live aufgenommen und es gibt dieses Album, das vielleicht mein Lieblingsalbum ist von ihm, das heißt Rain Dogs. Und das hat er anscheinend, ich habe das auch irgendwo nur gelesen, ne? Ich gebe jetzt irgendeine Anekdote von jemand anders wieder, aber er hat es anscheinend in irgendeinem Keller in New York aufgenommen und hat befreundete Musiker, ich sage jetzt absichtlich Musiker, weil ich glaube, es waren keine Frauen dabei, eingeladen und das war ein ziemlich schrottiges Studio und es klingt auch schrottig, das Album, aber es waren halt alles ganz tolle Könner an ihren Instrumenten und die haben dann so rumgejammt und bei manchen Liedern hört man, dass vielleicht die Leute das zum ersten Mal spielen. Zum Beispiel gibt es ein Lied, das heißt Time und er spielt da akustische Gitarre und dann gibt es noch einen Kontrabass dazu und man hört beim Kontrabass manchmal, dass der Grundton einen Schlag zu spät kommt. Das heißt, er wusste nicht, was für ein Akkord als nächstes kommt. Und dann spielt Tom Waits, jetzt kann er von C auf G-Dur, G, jetzt spiele ich G, aber halt einen Schlag nach Tom Waits. Und das ist ja natürlich eigentlich der Idee von einer Studioaufnahme komplett entgegengesetzt. Aber weil die trotzdem so feinfühlig spielen und so ein tolles Lied das ist und das ist so, der Vortrag ist trotzdem so on point, dass es einfach egal ist. Und ich würde behaupten, vielen Leuten würde das gar nicht auffallen. Oder es fällt ihnen vielleicht unterbewusst auf, aber sie könnten es gar nicht formulieren. Aber wenn man sich jetzt diesen Podcast anhört und als kleinen Tipp könnt ihr euch anhören, Tom Waits Time, und dann hört man drauf, dass der Bass manchmal ein bisschen zu spät kommt. Und dann achtet drauf, ob es euch stört oder ob ihr das vielleicht auch ganz, ganz toll findet, bezaubernd.
Well, the smart money's on Harlem and the moon is in the street and the shadow boys are breaking all the laws and you're east of East St. Louis and the wind is making speeches and the rain sounds like a round of applause. Napoleon is weeping in the carnival saloon. His invisible fiance's in the mirror. And the band is going home. It's raining hammers, it's raining nails. It's true, there's.
Eigentlich zu schade für einen bloßen kleinen Schnipselauszug. Das von Tristan eben angesprochene wunderbare Stück Time. Und ist dieses Quäntchen des Unperfekten, des Verschleppten oder unbekümmert stehengelassen Dissonanten eigentlich auch der Grund dafür, dass das Klavier auf seinem Song Ein Wort verstimmt ist, oder habe ich mich da verhört?
Ja, voll. Das ist bei Ein Wort und SM-Jugend ist es das gleiche Klavier. Das ist auch das Klavier, das ich jetzt hier für dich kurz anspielen kann. Sehr, sehr verstimmt. Ich habe es extra nicht stimmen lassen. So, es ist sogar nicht nur verstimmt im Sinne, dass manche Tasten ein bisschen schräg klingen, sondern auch, also das, wenn man A spielt auf dem Klavier, dann ist es, glaube ich, irgendwas zwischen G und Ges, was tatsächlich klingt. Und deshalb, wenn man irgendwas mit diesem Klavier aufnimmt, müssen alle anderen Instrumente sich auf dieses Klavier stimmen. Das ist wirklich total bekloppt, aber es macht auch Bock. Das klingt dadurch so, obwohl es so dünn und honky-tonk-mäßig klingt, dadurch, dass alles ein bisschen tiefer ist, hat es dann trotzdem so eine gewisse Wärme.
Gib mir ein Wort. Gibt es noch Worte? Gibt es noch Worte für uns? Worte, die wir steuern, wie die Krallen an den Raststättenautomaten, die wir passieren.
In Tristan Bruschs Texten liegt die Gefühls- und Gedankenwelt des Musikers ja schon ziemlich unverpackt und ungezügelt vor den HörerInnen. Man ahnt den Frust, die entschlichene Liebe, den Schmerz und bekommt auch immer wieder die schimmligen Wahrheiten des Lebens vorgesetzt, über die man normalerweise nur allzu gern den Raumerfischer sprüht. Fällt es ihm denn eigentlich schwer, mitunter so persönlich zu werden?
Ja, das Preisgeben ist nicht schwer, finde ich. Also es ist mir nicht peinlich, da irgendwas preiszugeben. Es ist eher, man muss eher den Moment abpassen, bis man wirklich das Gefühl hat, jetzt möchte ich was sagen. Oder das Gefühl hat, jetzt habe ich was zu sagen. Und nicht nur, jetzt möchte ich ein Lied schreiben. Weil das geht einfach nicht gut. Also dann kommt dann irgendwas raus, was wirklich das Gegenteil von dringlich ist. So. Und wenn man aber weiß, okay, ich möchte diese Geschichte erzählen, das hat mich irgendwie berührt und es berührt mich immer noch, dass ich das erlebt habe oder dass ich gehört habe, dass jemand anders das erlebt hat oder dass ich gesehen habe, jemand anders erlebt das gerade, dann ist eigentlich der Rest schon egal. Wenn man das Gefühl so eindeutig vor Augen hat und wenn einem dann noch gelingt, das quasi in einer kleinen beiläufigen Sache, die man sieht, das große Prinzip wiederzuerkennen. So, wenn einem nur ein Bild so gelingt, dann ist der halbe Song eigentlich schon geschrieben, würde ich sagen.
Und ich würde sagen, dass Tristan diesen Nagel dann doch immer wieder ganz gut auf den Kopf trifft. Ein bisschen von den sprachlichen Bildern her, die ja sowohl ziemlich rotzig und schroff, aber mitunter auch sehr, sehr zart und sensibel daherkommen, wie Gerhard Gundermann. Und wie steht es nun um seine neue Musik? Tristan hat mir nämlich schon verraten, dass das neue Album fast schon steht und alsbald im Sommer aufgenommen werden soll. Verständlicherweise wollte er darüber noch nicht ganz so viel verraten, aber ein paar vielsagende Worte zu der kommenden Platte konnte ich ihm dennoch entlocken.
Ich sag nur noch weniger Rock, noch weniger Pop, mehr Streicher.
Also ohne Witz, ich finde, das ist eine sehr pointierte Beschreibung. Und es wird also spannend, wie man hört. Zuvor wird Tristan Brusch natürlich auch hin und wieder endlich mal wieder live zu sehen sein und dort bereits neues Lied gut zum Besten geben. Aber nicht nur das, auch die Songs vom Am Rest kann er nun zum ersten Mal wirklich vor einem Publikum präsentieren. Ein Umstand, der für einen Musiker immer etwas schwierig ist, wenn zwischen Veröffentlichung und Tour so viel Zeit vergehen muss.
Also ich habe tatsächlich jetzt, glaube ich, nur ein richtiges Konzert gespielt auf dem TU Pop in Köln. Das war jetzt irgendwie im April. Und ansonsten habe ich eigentlich nur so Radiokonzerte gespielt. Aber das war tatsächlich genauso, wie du sagst, nämlich sehr, sehr schwierig. Als das Album rauskam letzten Herbst, wollte ich natürlich das total gerne präsentieren. Und auch durch Corona war die Veröffentlichung des Albums ja auch schon verzögert worden und die Songs sind quasi teilweise 4 Jahre alt und wenn man das dann nicht so richtig in die Welt tragen kann in der Form, war das schwierig für mich. Also ich hatte wirklich so ein Stimmungstief nach der Veröffentlichung, weil ich erst einfach nicht präsentieren konnte, weil genau unsere Tour im Januar mussten wir ja verschieben, jetzt im September. Und tatsächlich ist das Album schon, also das aktuelle Am Rest ist schon seit 2 Jahren fast ganz fertig. Und seitdem habe ich natürlich wieder neue Songs geschrieben und es wäre mir jetzt zu langweilig, einfach nur wieder die alten zu spielen. Deshalb mute ich den Leuten auch jetzt bei den Konzerten schon wieder neue Songs zu.
Naja, die werden sich bestimmt darüber freuen. Aber ist denn die Verbindung zu den älteren Songs mittlerweile wenigstens wiedergekommen oder könnte es etwas schwierig werden, die zu performen?
Doch, ich habe mir das Gefühl wieder zurückerobern können, aber zwischenzeitlich hatte ich den Bezug zu den Liedern fast verloren, weil das schon so lange her war, dass ich das aufgenommen und sowieso geschrieben hatte und dann macht man irgendwelche anderen Sachen und dann vergisst man, manche Songs vergisst man einfach so ein bisschen. Da muss man erstmal überhaupt wieder gucken, wie die überhaupt gehen und den Text selber lernen und so. Und es ist eigentlich schon so, dass die Leute sich, also die wollen sich eigentlich gemütlich und sicher fühlen auf einem Konzert und freuen sich natürlich eigentlich, wenn sie was wiedererkennen. So. Also wenn man eine Musik wiedererkennt, ist ja, freut man sich einfach. Und deshalb habe ich das nur gesagt, dass ich den Leuten das zumute, neue Lieder zu spielen.
Wenn ihr also mit Tristan Brusch in ungewohnte und gewohnte Gefilde seiner Musik vordringen wollt, dann haltet euch gern über Tristans Seite auf dem Laufenden über etwaige Termine in eurer Nähe. Ich packe den Link gleich nochmal unten in die Beschreibung. Dort könnt ihr in der Merchandise-Abteilung im Übrigen auch darauf harren, dass das Tristan Brusch Mauspad oder Tristan Brusch Tamagotchi wieder erwerbbar ist. Ja, gibt's tatsächlich. Oder es ist einfach nur eine ziemlich witzige, verkorkste Idee. Wie auch immer, ansonsten verbleiben wir wie Tristan in einem Schaumbad der Vorfreude auf alles, was da kommt.
Ich freue mich krass auf das neue Album aufnehmen, auf die Tour sowieso. Ich mache auch 2 Filmmusiken. Darauf freue ich mich auch. Aber worauf ich mich fast am meisten freue, ist, dass ich ein Theaterstück an einem großen Haus nächstes Jahr vertonen darf. Mit einem ganz tollen Regisseur. Ich glaube, ich darf mal nicht sagen, weil es ist irgendwie noch nicht alles unter Dach und Fach. Aber da bin ich irgendwie schon halb drin mit dem Kopf und kann da zum ersten Mal so was machen, was irgendwie ganz frei ist und weg von der Popform oder so von der Liedform auch.
Wo wir, muss ich mal anmerken, schon wieder ganz zufällig bei unserem gemeinsamen Lieblingskünstler Tom Waits sind, nicht wahr? Der hat ja auch nicht nur einmal im Theaterwesen musikalisch sein Unwesen getrieben. Aber gut, schauen wir mal. Auf jeden Fall sind wir hiermit am Ende dieser Ausgabe Ruhestörung angelangt. Ich bedanke mich wie immer bei euch herzlich fürs Zuhören, Abonnieren oder Bewerten von Ruhestörung und selbstredend bei Tristan Brusch für unser nettes, angeregtes Gespräch. Macht's hübsch, wir hören uns nächste Woche wieder oder sehen uns wahlweise auf der Riesenradgondel. Bis dann, tschüss.
In Gelsenkirchen, 88, auf den Wellen ihrer Wehen, bin ich in diese Welt geritten. Ich sag's euch, es wollte erst fast nicht gut gehen, dann haben sie mich herausgeschnitten. Eine hässliche Stadt, eine hässliche Narbe auf einem Bauch. Auf den Fotos verblasst, sehen alle so glücklich aus. Das Leben ist so schön.